Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Er gilt als der bekannteste Parodist Deutschlands. Max Giermann ist hier in SWR 1 Leute. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Nicole. Freut mich.
Schön. Ihnen freut mich auch. In wie vielen Figuren könnten Sie denn jetzt guten Morgen sagen?
Also, du kannst ruhig du sagen, oder? Wollen wir nicht du sagen? Ist das nicht schön?
Wir
haben uns ja gerade schon ein bisschen kennengelernt im Vorfeld. Du, ehrlich gesagt, es sind gar nicht so viele, weil ich habe auch gemerkt, dass ich die Figuren dann irgendwann wieder so ein bisschen vergesse. Also wenn ich die lange nicht gespielt habe, zum Beispiel damals von Switch Reloaded, die alten Rollen.
König Arthurs.
Ja, zum Beispiel. Aber das sind dann so Sachen, die ich dann irgendwann nicht mehr kann einfach. Ne? Weil wenn ich das nicht mehr, oft ist es ja auch so, man spielt es dann einmal einen Tag lang und dann irgendwie wieder zwei Jahre gar nicht. Und dann merke ich auch, da bin ich dann selber nicht zufrieden, wenn ich die Stimmen nachmache. Also es gibt vielleicht so eine Handvoll oder so knapp 10 oder so, die ich jetzt so vielleicht aus dem Ärmel schütteln könnte. Aber also was natürlich immer geht, ist
so, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen oder nee, Vormittag, oder? Ja, man weiß es nicht.
Also Stefan Raab, die Paraderolle.
Ja, das geht immer.
Und ich bin mir sicher, es gehen wahrscheinlich viele Rollen immer. 60 Rollen sind es, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und in einem Interview habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, na, eigentlich rede ich gar nicht so gerne über mich selber. Jetzt habe ich überlegt, deine Rolle als Clown hast du erstmal gelernt, dann Schauspieler. Hat das damit zu tun, dass du dann gerne in andere Rollen spielst? Wie würde Max Giermann spielen?
Oh Gott, ja, das ist immer das Schwierigste, ne? Man selber zu sein. Also das ist auch echt, das kennen ja auch viele Schauspieler, wenn sie dann plötzlich auf eine Laudatio zum Beispiel halten müssen oder so in einer Talkshow sitzen und sie sind dann plötzlich privat in Anführungsstrichen. Das sind wir nicht gewohnt. Also wir haben gelernt, unsere Persönlichkeit in die Demut einer Rolle zu begeben, ja, und der Rolle zu dienen sozusagen. Wir sind nur ein Instrument für die Rolle und für das Stück und für die Geschichte. Und das fällt uns dann oft, und das ist bei mir genauso, auch ganz schwer, dann so privat zu sein, also in Anführungsstrichen privat. Das musste ich auch erst lernen. Also die ersten Jahre fand ich das ganz schön schwierig. Aber deswegen bin ich, also ich bin eben auch Schauspieler geworden, nicht weil ich selber irgendwie berühmt werden wollte oder irgendwie prominent oder so. Das bedeutet mir auch nichts.
Nicht die Rampensau, die klassische.
Nee, es ging wirklich tatsächlich eigentlich um das Handwerk und darum, Geschichten zu erzählen, in Rollen zu schlüpfen. Und natürlich hat das auch immer was mit dem eigenen Ego zu tun. Also kein Schauspieler ist völlig uneitel. Ne? Also das sind wir alle ein bisschen. Und es gehört auch dazu. Wir wollen alle unseren Applaus und unser Feedback. Aber mir ist es immer eher wichtig, dass ich das für meine Arbeit bekomme und jetzt nicht so sehr für meine Person oder so.
Du wirkst ja auch wie ein ganz entspannter und ausgeglichener, ruhiger Mensch. Was bringt dich denn in Rage?
Siehst du, ich kann meine Rolle nämlich ganz gut spielen. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so ausgeglichen. Ja, also die Leute, die mich besser kennen, wissen, dass ich schon auch sehr emotional sein kann und sehr irgendwie mich auch oft so quäle und sehr zweifle und sehr skeptisch bin und so. Also ich brauche immer die Reibung auch. Ich brauche auch immer so ein bisschen den Druck und vielleicht auch so ein bisschen die Selbstzweifel oder die Angst zu scheitern. Das ist beim Parodieren ein ganz wichtiger Antrieb für mich, ehrlich gesagt. Weil ich habe ja dann immer so dieses klare Ziel vor Augen, was ich da erreichen möchte. Also deswegen muss ich dir so ein bisschen widersprechen, so ganz so eine coole Socke bin ich, glaube ich, gar nicht.
Ja, aber ich höre daraus eine große Portion an Selbstkritik und du klingst so, als seist du perfektionistisch. Bist du das?
Ja, das bin ich auf jeden Fall. Ja, das bin ich auf jeden Fall, aber auch im Negativen. Ne? Also ich finde, Perfektionismus wird immer so als Stärke dargestellt. Ich finde, es hat aber auch negative Seiten, weil das natürlich auch bedeutet, dass man irgendwie nicht locker lassen kann, dass man sich nicht Dinge einfach auch akzeptieren kann. Man möchte immer die Kontrolle haben. Und also ich finde, Perfektionismus ist eigentlich eine im positiven Mantel verhüllte Schwäche so ein bisschen. Also das ist eher eine Schwäche von mir, der Perfektionismus.
Es gibt ja immer unterschiedliche Perspektiven, wie man draufschauen kann. Wir werden noch Rollen von dir hören und du machst ein großes Experiment, nenne ich es jetzt mal, wo du dich selber auch ins Loslassen zwingst. Werden wir später noch drüber sprechen. Max Giermann zu Gast in SWR 1 Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Gerade guckt alles ganz gebannt und gespannt auf Amerika. Wie intensiv haben Sie die US-Wahlen verfolgt? Ach, wir waren ja beim Du,
Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, du willst mich nicht duzen.
Nein, ich bin das nur anders gewohnt.
Ja, naja, also ich habe es eigentlich, ich hatte überlegt, ob man jetzt irgendwie nachts aufbleibt. Zum Glück hat man sich da nicht die Nacht um die Ohren gehauen für nichts und wieder nichts. Aber also ich habe es jetzt deswegen nicht so ganz hautnah mitverfolgt. Ich habe das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, war kurz vor unserer Sendung, dass Biden noch ein Start fehlt. Also ich hoffe sozusagen, dass während wir hier reden, es irgendwie ein Happy End gibt. Aber ist natürlich schon krass, dass es jetzt schon wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wurde. Wer hätte das gedacht? Ne? Also.
Und wie guckst du drauf in deiner Arbeit als Parodist? Du hast ja mal den Großvater von Trump parodiert, glaube ich, in Sketch History war das.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich Trump parodiert bei Extra 3. Und dann gab es eben die Idee sozusagen, welche Figuren kann man vielleicht auch bei Sketch History so ein bisschen durch die Zeit reisen lassen. Und dann gab es eben den deutschen Vorfahren, der in Amerika da irgendwie als Quacksalber irgendwie fungierte. Das war eine ganz lustige Nummer, aber ich habe den natürlich genauso gespielt im Habitus, wie ich den Trump spiele. Ne? Also es war ich. Aber ehrlich gesagt, also könnte jetzt auch sagen, ich hoffe, dass Trump nochmal am Ball bleibt, damit ich da weiter ihn parodieren kann. Aber das ist natürlich Quatsch. Also ich drücke natürlich auch alle Daumen, dass das ein Ende hat. Und bin auch wirklich froh, wenn ich die Figur nicht mehr spielen muss. Also das ist so eine von den Rollen, die ich eigentlich auch wirklich nicht so gerne spiele. Gerade weil es halt, ja, es ist dann immer so die Grenze, ist es überhaupt lustig und sich damit auseinanderzusetzen ist. Also er bietet natürlich viel Angriffsfläche, aber es ist jedes Mal auch irgendwie furchtbar.
Ja, das hätten viele gar nicht so ein Drehbuch schreiben können, was wir da erleben in den Bereichen. Wie ist das? Gibt es dann, weil du das gerade ansprichst, häufiger Rollen, wo du sagst, ach, die lege ich ganz gerne mal ad acta?
Absolut, ehrlich gesagt immer. Also ich finde immer auch ganz schön, was abschließen zu können, gerade wenn man es als gelungen betrachtet und so, ne, finde ich, es fühlt sich immer gut an, so ein Kapitel zu schließen. Und es ist auch, muss auch ganz ehrlich sagen, bei meinen Rollen dann oft so, der spannende Moment ist natürlich die Premiere, wenn alles zusammenkommt, wenn die Maske, das Kostüm, die Stimme, wenn der Text, wenn das dann alles so idealerweise wie in so einem Magic Moment dann zu so einer Figur wird. Und das ist immer das Tollste. Und das, dann kann man das noch ein paar Mal wiederholen. Und dann wird es für mich auch irgendwie, ich will nicht sagen langweilig, es ist ja jedes Mal wieder die Herausforderung. Aber dann laufe ich immer so ein bisschen meiner Premierenform hinterher. Und also so den eigentlichen Kick habe ich immer beim ersten, zweiten, dritten Mal. Und dann
suchst du die neue Herausforderung.
Genau, dann suche ich eigentlich schon wieder die nächste.
Wir hören mal rein, als du bei Extra 3 zu Gast warst. Da bist du regelmäßig zu Gast und Jens Spahn Gesundheitsminister geworden war.
Das Gesundheitsministerium interessiert Sie, Jens Spahn interessiert Sie wirklich?
Ja, absolut. schauen Sie, und deswegen sage ich ja auch, unser Auftrag ist es, dafür zu sorgen, konkrete Schritte zu machen, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Und dazu müssen wir uns ehrlich machen, ohne Schaum vorm Mund. Und wenn wir dann die Chance haben, aktiv zu gestalten, dann werden die Menschen in Deutschland irgendwann sagen, und das zu Recht, ja genau.
Ich bin jetzt im Mittelteil etwas ausgestiegen.
Ja, das mache ich auch.
Was war die Herausforderung an dieser Rolle?
Ja, also bei Jens Spahn, also ich arbeite ja meistens an der Stimme erstmal sehr lange. Das ist so das Schwierigste und das muss man erstmal so knacken und da rutsche ich dann auch ganz oft in meine alten Figuren. Ne? Also das ist halt so der Nachteil, wenn man so viele schon gemacht hat.
Das ist ein Werkzeugkasten.
Genau, ja. Und bei Spahn habe ich so gemerkt, oh, da ist ja gar nicht so viel zu holen. Also der hat jetzt stimmlich nicht so wahnsinnig viel Farbe und Eigenheiten sprachlich, die man rausarbeiten kann. Und hab dann aber irgendwann so ein bisschen entdeckt, dass die Stimmlage, also so der Ton eigentlich so ähnlich ist wie meine eigene Stimme. Und das, also diese Erkenntnis hat mir dann geholfen, weil dann wusste ich, okay, ich muss hier gar nicht so viel modellieren oder so. Ja. Ne? Und das war ganz hilfreich, das zu erkennen. Aber diese Figuren, die eigentlich nicht so viel Angriffsfläche bieten, die jetzt nicht irgendwie extrem Dialekt sprechen oder einen Sprachfehler haben oder so, die sind ja immer etwas schwieriger, weil man so viel genauer hingucken muss. Und das ist dann so ein bisschen Gefriemel. Also der Spahn war jetzt nicht so ganz einfach.
Du hattest einen Studienplatz für Medienkunst in Karlsruhe. Kam die Inspiration für die Kunst durch die Eltern?
Was du alles weißt.
Kann man ja alles nachlesen.
Stimmt, ne? Man kann alles nachlesen. Ja, tatsächlich durch die Eltern. Also meine Eltern waren beide Kunsterzieher und haben auch privat, also insbesondere meine Mutter privat, wahnsinnig viel gemalt. Wir hatten ein Atelier im Keller. Meine Mutter hat auch so Zeichenkurse gegeben. Da war immer was los. Es war immer, wurde immer überall gemalt und gezeichnet und es lagen irgendwo Sachen rum, die man gut zeichnen konnte. Und deswegen, so bin ich groß geworden in diesem Umfeld. Und natürlich prägt einen das sehr. Und das Zeichnen war dann auch immer mein irgendwie naturgegebenes Ausdrucksmittel. Und dann war eigentlich auch klar als Schüler, ja, ich will das mal beruflich in die Richtung gehen. So, das mit dem Schauspiel kam dann eigentlich erst später dazu.
Was ist die erste Zeichnung, an die du dich erinnern kannst?
Also ich habe so viele Zeichnungen von mir aus meiner Kindheit, dass ich das gar nicht so sagen kann. Aber und bewusst erinnern sowieso nicht. Aber ich habe wirklich Schubladen voll mit riesigen, also so DIN A3 Bögen, also richtig große Papierbögen, die alle total voll gezeichnet sind, oft so Wimmelbilder. Also ich erinnere mich da an ganz viele so actionreiche mit Rittern und mit Cowboys und Indianern und sowas. Sowas habe ich gerne gemacht als Kind, aber ich kann mich jetzt nicht... Es gibt ein Bild, wo ich mich noch bewusst erinnere, wie ich das gezeichnet habe früher. Das war aber natürlich nicht das erste. Da habe ich irgendwie so einen überdimensionalen Vogel gezeichnet, der irgendwie einen Piraten in den Krallen hat. Und wahrscheinlich habe ich da irgendeinen Film, konnte ich wahrscheinlich nachts nicht schlafen, bin ins Wohnzimmer zu meiner Mutter und da lief dann wahrscheinlich irgendein Film, der nicht kindgerecht war. Und dann habe ich das am nächsten Tag...
Abenteuer.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Und das ZKM in Karlsruhe könnte heute wahrscheinlich mit all deinen Skizzen schon eine Ausstellung füllen. Und ich will den SWR1-Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, wie du hier im Studio sitzt, nämlich quasi bei der Arbeit. Du bist nämlich die ganze Zeit auch am, ich weiß gar nicht, kritzeln kann man es ja gar nicht nennen.
Ja, doch, sag ruhig kritzeln, es trifft es eigentlich am besten. Also deswegen, ich mache das ja ganz oft auf dem iPad und das habe ich immer dabei und jetzt tatsächlich auch, habe am Anfang unseres Gesprächs ja auch ein bisschen was gekritzelt. Also ich mache das ja immer so, dass ich gerne irgendwie Objekte oder Dinge, die ich so sehe, abfotografiere und dann da drauf zeichne und dann daraus irgendwie einen neuen Kontext schaffe. Soll ich dir mal zeigen, was ich gemacht habe?
Zeig mal,
ich habe natürlich gerne das Mikrofon hier von euch als Vorlage nehmen wollen. Und
das ist ja abgefahren. Also das lohnt sich tatsächlich, direkt mal reinzugehen, wenn unsere Sendung dann auch zu sehen ist, was Max Giermann aus diesem Mikro gemacht hat. Und interessanterweise Christoph Niemann, der ja auch Skizzen macht und berühmt geworden ist für seine Skizzen, war mal hier in der Sendung und er hat auch das Mikro genommen.
Ach ja, ist gut, das ist natürlich naheliegend, weil das ist sozusagen das Symbol für das, was du hier machst und was, also für Radio finde ich, das Mikrofon. Und es schreit dann auch so ein bisschen an. Was hat er denn draus gemacht? Sicher, das wäre jetzt aber peinlich, wenn er das...
Nee, er hat auch eine Figur, ich verrate jetzt zu viel, aber
ja, okay,
etwas, eine ganz andere Figur rausgemacht. Okay. Und zwar wurde im Grunde dieses Mikro zum Kopf und dann wurde daraus eine Fliege unten und ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern.
Ja, also Christoph Niemann ist natürlich ein großes Vorbild und ich will natürlich mich auch nicht, also ne, der hat ja sozusagen diese Kunst ins Leben gerufen, würde ich sagen, oder hat sie groß gemacht, dass man so aus Fotos die weiterzeichnet und noch was Neues draus macht. Also da stehe ich natürlich absolut in seinem Schatten und das möchte ich auch betonen. Ne? Also.
Wobei die Technik natürlich dir jetzt noch sehr viel mehr Spielraum bietet. Also da ist jetzt schon sehr viel mehr drin, als einfach nur auf Papier gezeichnet.
Ja, also es ist vor allem auch sehr viel einfacher. Ne? Man kann auch mal eben den letzten Strich löschen oder so. Das ist natürlich digital immer sehr dankbar. Und mir geht es natürlich auch jetzt gar nicht so sehr. Also Christoph Niemann ist natürlich ein fantastischer Grafiker und Zeichner. Ich bin ja totaler Autodidakt und mir geht es auch oft so ein bisschen um die Idee. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, ich bin der große Künstler und schaut mal, wie handwerklich perfekt ich zeichne, sondern mir geht es einfach auch oft um das, was ich sehe. Und um sozusagen die Idee und auch den Witz, der da drin steckt. Und dann ist es mir manchmal auch egal oder sogar recht, wenn es gar nicht so perfekt ausgeführt ist, weil es die Idee eigentlich zum Tragen bringt. So.
Und daraus ist ein Buch entstanden, Ich bin was, was du nicht siehst. Und da sind viele feine Beobachtungen drin, durchaus auch einige Schenkelklopfer. Wir sprechen darüber kurz vor 11.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Max Giermanns Zeichenkunst werden wir ausstellen auf swr1.de und Abi-Notendurchschnitt von 1,6.
Ah.
Ich könnte mir vorstellen, du hattest Spaß am Lernen. Wieso A?
Das tat jetzt ich bei jetzt, gehofft, dass
das nicht dass zur Sprache kommt.
Ja, das, ich meine, ja, komm ich so rüber wie so ein Streber. War ich vielleicht auch so ein bisschen. Also ich war zumindest immer schon in gewisser Weise, hatte ich immer schon so Angst zu scheitern. Ich habe immer so auch so Prüfungsängste. Ich habe mir immer schon vorbereitet auf meine Prüfung in der Schule und so. Deswegen, ja, Abi war ganz gut, aber es hat mir nichts gebracht. Also ich habe es nie gebraucht und...
aber vielleicht fürs gute Gefühl. Und hinten in der Reihe dann immer gekritzelt?
Ne, also ich habe schon immer irgendwie rumgekritzelt und klar, also die Tische, an denen ich saß, die waren seltenst blanko, also die waren immer was drauf. Ja, das schon, aber ich... jetzt auch nicht, also wie gesagt, für mich war das immer ganz normal, ne? Also ich habe das nie so empfunden, dass ich jetzt der große Zeichner bin oder so, war ich glaube ich auch nicht. Ich hatte dann irgendwann als Teenager einen coolen Job, so einen Nebenjob, da durfte ich Cartoons machen für so ein regionales Drachenflieger-Heftchen und das war für mich natürlich total super, ich habe da irgendwie ganz gut Geld mitverdient und durfte zeichnen und so. Aber ansonsten, also dass da mal sowas draus werden würde, wie jetzt so ein Buch, das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen.
Ja, und das heißt, ich bin was, was du nicht siehst, wie ist der Titel entstanden?
Ja. Naja, das ist natürlich dieses Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst, steckt da drin. Also so, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, dass ich so Dinge, Objekte sehe, die ich dann verfremde, weil ich darin irgendwas entdecke, was andere vielleicht nicht auf den ersten Blick entdecken. Und das Ich bin was, das deutet darauf hin, dass das Buch halt auch schon ein persönliches Buch ist. Also es ist schon ein Max-Giermann-Buch. Es gibt auch so einen Interviewteil, der da durchführt, wo ich so ein bisschen was aus meinem Leben, meiner Arbeit erzähle und auch versuche, sehr ehrlich zu antworten. Also es ist mir auch wichtig, das ist wirklich so ein Herzensprojekt. Und deswegen, ich bin was, was du nicht siehst. Weil ich glaube, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen was über mich erfährt, was du vielleicht noch nicht wusstest.
Ja, ganz viel über den Lebensweg zum Beispiel und ganz viel, was man sich dann rausziehen kann für eine Sendung natürlich.
Wobei, die Abi-Note habe ich nicht erwähnt. Die hast du woanders her.
Genau, ja, man sucht die auch noch ein bisschen woanders. Ja. Und es ist ganz viel Sprachwitz drin. Es sind auch Schenkelklopfer mit dabei. Auf Seite 50 ist ein Bild, da wusste ich nicht genau, wie das zu interpretieren ist. Ich dachte, ist das vielleicht schon eine frühe Rolle? Und ich musste dabei an Andrea Nahles denken.
Das ist Andrea Nahles. Also wenn du bis Seite 50 gebraucht hast, um auf das erste Bild zu stolpern, was du nicht verstanden hast, ist schon mal gut. Ja, das ist Andrea Nahles. Ich habe Andrea Nahles für extra dreimal gespielt vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Auch nur einmal, weil dann war es auch durch. Und ehrlich gesagt war ich auch nicht so zufrieden mit dem Ergebnis, weil das war schon eine Herausforderung, meine Frau zu spielen, also vor allem stimmlich. Optisch ist es aber ganz gut gelungen. Also dieses Foto, auf das du anspielst, ist, glaube ich, ein Foto, das ich in der Garderobe geschossen habe, noch in dem Fettsuit, aber ohne Kostüm. Also das sieht etwas verstörend aus.
Ja, und dennoch ist es so interessant, dass aufgrund der Körperhaltung man schon schließen könnte, und von den Haaren natürlich dann auch, dass es Andrea Nahles ist. Also wie tief tauchst du in die Figuren ein?
Also in dem Moment war ich wirklich absolut ich. Also da sitze ich irgendwie total schlecht gelaunt und fertig da in diesem Fettsuit, so wie so ein Kerl auf der Couch, glaube ich, oder? Und ich sehe halt, die Haare sind, also die Maske muss man ja auch wirklich mal sagen, die ist natürlich sensationell und das ist auch ein großer, also das ist eigentlich vielleicht sogar der Teil, der mir am meisten Freude bereitet an diesem Beruf. Also sich so... Weil ich glaube, jeder, der Schauspieler wird, hat auch Spaß am Verwandeln. Also das war für mich immer ein wichtiger Bestandteil, dass man eben Rollen spielt. Also nicht sich selber, sondern Figuren, Rollen, in die man reinschlüpft, dass man Dinge, Geschichten erzählen kann, die man selber nie erleben würde. Und das ist natürlich großartig, solche Masken zu haben, wo man wirklich teilweise, also wo ich auch selber in den Spiegel gucke und denke, es gibt's ja nicht. Ich sehe ja 1:1 aus wie Sigmar Gabriel oder wie Albert Einstein oder so. Und das ist so wirklich das ist jedes Mal für mich wieder eine Freude und eine Überraschung und macht mir klar, warum ich eigentlich diesen Beruf mache. Also deswegen mal ganz kurz so beiläufig ein Lob an die tollen Maskenbildner.
Ja, und da steckt unglaublich viel Arbeit drin und ich glaube von deiner Seite sehr viel Geduld. Wie viel für welche Rolle ist es vielleicht für die Maske die größte Herausforderung? Also die Zeit, es geht ja stundenlang, könnte ich mir vorstellen.
Also für die Maske zu bauen ist für die, glaube ich, also Habeck wäre, glaube ich, für die, den zu modellieren, auf mein Gesicht zu modellieren. Man muss ja immer sich vorstellen, dass das Gesicht des Opfers, man sagt immer gerne das Opfer, dass das Gesicht des Opfers auf mein Gesicht draufpassen muss irgendwie. Deswegen kann ich auch nicht jede Figur spielen, weil es von der Physiognomie her gehen muss. Also da war der Habeck, glaube ich, recht schwierig. Im Endeffekt sind all diese Figuren dauern dann nachher im Schminken ungefähr 3 bis 4 Stunden. Also das ist ungefähr immer der gleiche Zeitrahmen.
Also das heißt, Geduld ist auch gefragt als Parodist. Die Max-Giermann-Fans melden sich hier per Mail ins Studio, wie Martina aus Sasbach-Ried zum Beispiel, großer Fan von Sketch History. Und sie fragt natürlich auch zu Recht, warum diese geniale Sendung nicht mehr weitergeführt wurde. Gab es da eigentlich eine Begründung?
Naja, also es wird schon irgendeine gegeben haben, auch wenn es vielleicht eine obligatorische war. Ich weiß das mal, wir Schauspieler wissen das manchmal selber nicht so recht. Und es war zumindest für uns auch keine plausible Begründung, weil das eigentlich auch von quotentechnisch so, glaube ich, ganz gut lief. Also wahrscheinlich ging es da auch, also ich weiß nur, dass beim ZDF die Sendeplätze sehr hart umkämpft sind. Und ich sehe das dann eher positiv und sage, ey, wir durften immerhin 3 tolle Staffeln machen und haben wahnsinnig viel erlebt in der Zeit. Wir haben ja immer in Ungarn gedreht und so. Deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Man muss auch froh sein heute, wenn man es schafft, 3 Staffeln zu machen.
Vielleicht mal für die wenigen, die es nicht gesehen haben, kurz zu dem Konzept der Sendung. Wie war es aufgebaut?
Also im Grunde haben wir die wichtigsten geschichtlichen Ereignisse in Sketchen humoristisch aufgearbeitet. Und das haben, also der Chris Gelidnecki war der Kopf und der Erfinder dieses Formates und der hat auch schon Pastewka damals ins Leben gerufen, die Serie, und ist einfach ein ganz, ganz toller Autor. Und das Tolle war so ein bisschen diese ganze Truppe, das waren sehr hochkarätige Leute, also sowohl vor als auch hinter der Kamera, die alle so ein bisschen sagten, ja, nochmal ein Sketchformat müssen wir nicht unbedingt machen. Aber wenn wir es so richtig kinomäßig machen, so in einem richtig geilen Look und so richtig, ne, so gut, tolle Ausstattung und Statisten und Tieren und so weiter, dann machen wir es nochmal.
Es wurde ja, glaube ich, auch gesagt damals zu der Zeit, ja, eigentlich Sketche und Comedy, das ist so auserzählt, das ist gerade nicht im Trend. Wie sehr bist du in deiner Branche Trends unterlegen?
Also es gibt immer wieder so Trends, es war jetzt zum Beispiel auch, was die Parodie angeht, irgendwie 10 Jahre Ebbe. Keiner wollte irgendwie Parodieformate machen, weil alle immer gesagt haben, ja, das ist so veraltet und das passt nicht mehr, die Humorfarbe ist vorbei und jetzt kommt es aber wieder. Jetzt kommen wieder neue Formate aus dem Boden plötzlich überall, ne? Also dann ist es dann auch wieder plötzlich so fast wieder zu viel meines Erachtens. Das sind immer so Wellenbewegungen, aber ich bin da grundsätzlich sehr entspannt, weil ich mache ja auch nicht nur das eine. Also man hat sich ja eh breit aufgestellt im Laufe der Jahre und insofern bin ich davon nicht so abhängig und betrachte das dann immer so relativ amüsiert auch, wie so Trends eben kommen und wieder gehen. Und dann kommen sie wieder und es ist ja wie in der Mode, ne? Es kommt alles wieder.
Und das Repertoire ist gewachsen. Sketch History war deine Paraderolle, natürlich auch Klaus Kinski. Wie bist du eigentlich zu dieser Rolle grundsätzlich gekommen?
Was heißt hier Rolle, nicht? Ich verstehe die schwachsinnige Frage überhaupt nicht, nicht? Was soll das? Kommst du hier an, ihr Schissen?
Entschuldigung, zu früh solche Vokabular. Es ist eine Scheibe zwischen uns übrigens, liebe Hörer, also es kam keine Spucke rüber. Nein, also wie kam es dazu? Also auch das war eine Idee vom genialen Chris Gelitnecki, der gesagt hat, also der hatte die Idee, auch so ein paar Parodien durch die Zeit reisen zu lassen, also so immer wiederkehrende Figuren und fand dann Kinski originell und ich dachte damals schon, also ich fand es auch eine schöne Herausforderung, den zu spielen, aber ich dachte so, wen interessiert das denn heute noch? Ne? Also Kinski, lange tot und wer die jungen Zuschauer kennen, den wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber da habe ich mich echt geirrt. Also da muss ich auch sagen, da bin ich auch sehr dankbar im Nachhinein, dass diese Idee dann durchgesetzt wurde. Und irgendwie hat die Figur mir von Anfang an Spaß gemacht. Also es gibt so Figuren, da beiße ich mir die Zähne dran aus. Und beim Kinski, da hat es mir auch Spaß gemacht, mir dieses ganze Zeug reinzuziehen und diese unsäglichen Talkshow-Auftritte und so Ausraster. Das war ja für mich auch amüsant, ne, mich damit zu beschäftigen.
Steckt eine immense Vorbereitung drin. Wie gehst du das an mit so einer Rolle dann, wo ja Körpersprache auch so wichtig ist? Stellst du dich vor den Spiegel und übst?
Nee, also ich stehe sehr viel vorm Spiegel, aber nur privat. Nein, gar nicht. Also der Spiegel spielt keine Rolle bei mir. Erst wenn ich dann in der Maske sitze und die Maske draufkriege, dann muss ich gucken, wie funktioniert das mit der Mimik. Also wie kann ich jetzt so die Lippen bewegen oder wie muss ich die Augen machen oder den Kopf halten oder neigen, damit es dann gut aussieht in der Kamera. Das passiert dann erst in den letzten Minuten in der Maske. Ansonsten arbeite ich wirklich eigentlich nur an der Stimme. Und das Körperliche, das habe ich dann automatisch so vor Augen, weil ich ja Stunden, Tage, Wochen lang mir das alles angucke. Deswegen habe ich das irgendwie so vor dem inneren Auge schon, die Figur parat. Da muss ich gar nicht groß üben oder so. Das ist ganz interessant. Also manchmal zeichne ich mir dann auch so Sitzhaltung ab oder so, ne? Oder gucke mir dann bestimmte Handhaltungen an. Also bei Trump zum Beispiel, der macht ja immer sehr viel mit den Händen. Und das gucke ich mir dann an und das übe ich dann so ein bisschen. Aber im Grunde ist es fast sekundär.
Geht es darum, das haargenau zu treffen oder in der Parodie sogar etwas drüber zu sein?
Also ich glaube, das drüber kommt bei mir immer automatisch, dass ich irgendwie da immer dem Affen ein bisschen Zucker gebe. Eigentlich versuche ich gar nicht zu sehr zu übertreiben. Also erstmal ist das gar nicht mein Bestreben, irgendwas zu überhöhen oder zu verändern, sondern eigentlich versuche ich das nur abzubilden und zu beobachten und möglichst exakt so zu machen, wie es im Original ist. Und ich glaube, dadurch, dass das, also die Maske ist ja ein bisschen künstlich, das ist ja alles ein bisschen, meine Stimme ist verstellt, dadurch wird das eh alles ein bisschen larger than life. Es wird alles ein bisschen überzeichneter als in echt.
Ich bin was, was du nicht siehst. Das ist das neue Buch, was jetzt erschienen ist. Die Frage ist, wie sieht eine Tour zum Buch aus bei Max Giermann?
Gute Frage. Die würde ich auch gerne schon beantworten können. Also ich weiß es natürlich so ungefähr, aber so richtig werde ich mich jetzt die nächsten Wochen damit beschäftigen und da mal was mich sozusagen einschließen. Da freue ich mich auch wirklich drauf, mich mal wieder einschließen, in Klausur gehen und daran arbeiten, mir Sachen ausdenken. Aber es wird auf jeden Fall viel Zeichnen stattfinden. Weil das Buch ist ja die Vorlage für die Tour. Also es werden viele Cartoons vorkommen, aber auch live zeichnen. Also ich werde auf der Bühne viel zeichnerisch machen. Aber natürlich werden auch ein paar meiner Rollen zu Gast sein. Vielleicht sogar auch mal der ein oder andere bekanntere Kollege aus der Ecke. Ich muss mal gucken, ob sich das realisieren lässt. Also dass ich mir auch Gäste einlade. Aber es soll auf jeden Fall ein sehr launiger, unterhaltsamer, persönlicher Abend werden. So in kleinem Kreis.
Was ist da die größte Herausforderung im Unterschied zu den Rollen, wo ja vorher alles bis ins kleinste Detail geplant ist?
Also die Herausforderung für mich persönlich ist tatsächlich jetzt mal nicht so viel zu planen, so meinen Kontrollwahn so ein bisschen abzulegen und auch zu sagen, ich möchte mich da auch selber überraschen lassen und ich möchte so ein bisschen ins kalte Wasser springen, auch eben mit Kinski, Habeck und Co. auch ein bisschen improvisieren und mit den Leuten zusammen einfach auf so eine Reise gehen und nicht so, ich bin ja schon so ein bisschen Vorbereitungsnerd, ne? Berufsbedingt und deswegen, davon möchte ich so ein bisschen Abstand nehmen und das ist für mich die Herausforderung, ja.
In solchen Situationen kann man sich ja von sich selbst überraschen lassen, hast du gerade schon gesagt, was war denn so die letzte Überraschung, die du an dir selbst erlebt hast?
Also meinst du jetzt privat oder
ganz allgemein?
Auf der Bühne? Ja, ach. Also die letzte Überraschung war, dass mir die Haare ausfallen. Das war jetzt nicht so eine schöne, böse Überraschung. Dass man
deswegen
jetzt doch, weil man immer so dachte, ach ja Gott, mir bleibt's erspart. Aber ja, man wird halt doch älter. Das ist irgendwie, das Alter birgt dann doch Überraschungen. Ansonsten.
Macht's gelassener?
Bitte?
Macht's gelassener, heißt es ja immer.
Ja, noch nicht. Vielleicht dann im zweiten Schritt, wenn die Aufregung dann abgeklungen ist. Nee, ansonsten tatsächlich muss ich sagen, dass dieses Zeichnen für mich einfach eine riesige Überraschung war, weil ich habe das ja nicht so geplant. Also ich habe mir tatsächlich ein Tablet gekauft vor ein paar Jahren, habe gemerkt, ey, da kann man so drauf zeichnen und habe dann wieder angefangen. Ich habe seit 20 Jahren davor nicht gezeichnet und das war für mich dann wirklich so eine Wiederentdeckung. Und das zu merken, wie gut sich das anfühlt, so ein altes Hobby aus der Jugendzeit wieder zu beleben, das war wirklich eine Überraschung, also im besten Sinne.
Also bei vielen Cartoons ist es dann so, dass man sich einfach wegschmeißt. Manche sind auch echte Schenkelklopfer und vieles ist einfach politisch nicht korrekt. Wie viel Spaß macht das, wenn du dabei bist, vielleicht im Zug sitzt, unterwegs irgendwas siehst und daraus entsteht was?
Es macht so Spaß, weil es auch für mich selber so sofort, man kann sofort was, man hat eine Idee und man kann sie sofort ausüben. Und wo kann man das schon? Meistens also auf der Bühne oder so, wenn ich jetzt so einen Abend gestalte, dauert es ja erstmal ein bisschen, das ist ja eine riesen Maschinerie. Und beim Zeichnen, ich hole das Ding raus, das iPad oder das Tablet und zeichne und zack, ist der Cartoon fertig. Und das ist so ein befriedigendes Gefühl, dass ich auch mal sowas aus dem Ärmel schütteln kann. Und das ja, mache ich auch wirklich überall. Also wie, ich habe es ja hier vorhin auch schon gemacht. Aber manchmal auch wirklich, also im Zug mache ich es ständig oder wenn ich irgendwo sitze und warten muss oder so oder in der Maske, also überall.
Wie kam dir die Idee, daraus mehr zu machen? Nicht nur das Buch, sondern auch eine Tour?
Also es war so, ich war jetzt nie so der Promi, in Anführungsstrichen, der gesagt hat, ich muss unbedingt auch mal ein Buch schreiben und so. Ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Buch schreiben. Nein, also im Gegenteil, eigentlich war das nichts für mich. Aber ich habe dann so viel gezeichnet, ich habe die Sachen auch immer bei Instagram gepostet und habe dann auch da so gutes Feedback bekommen und gemerkt, ey, das gefällt den Leuten. Das hat mich natürlich tierisch angetrieben. Und dann habe ich in 3 Jahren wirklich, ich glaube, über 2000 Sachen produziert. Und dann hast du irgendwann so viel da drauf. Und dann denkt man sich, soll das jetzt alles in irgendeiner Cloud verschwinden? Weil ich habe das ja digital, ne? Und dann dachte ich, ja, vielleicht machst du mal ein Buch draus. Dann hat man das haptisch, dann hast du auch was, ne? Das hast du dann im Regal stehen. Und so entstand dieses Buch. Hab dann auch einen tollen Verlag gefunden. Und das hat total Spaß gemacht. Also es war wirklich einfach ein Projekt, was von innen kam, was passiert. Es war kein Auftrag wie sonst, ne, wo sollte sagen, mach mal, bis in 3 Wochen muss es fertig sein, sondern das kam so aus mir heraus und deswegen rühre ich da auch immer so gern die Werbetrommel, weil es mir echt am Herzen liegt.
Und Max Giermann dann nicht digital, sondern leibhaftig im Februar in Baden-Baden und in Stuttgart.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Tja, kaum sitzt Klaus Kinski hier im Studio, da fallen schon die Scheinwerfer aus. Max Giermann, du bist schuld.
Ja, ich habe das Wetter, glaube ich, zu aggressiv angesagt. Ich bin jetzt übrigens neuerdings auch Wetterverkünder. Wie nennt man das? Wettermann?
Ja. Also, wir engagieren dich, passt. Ja. Und du bist nicht nur Wettermann und Moderator, Schauspieler, Parodist, Cartoonist, sondern auch gelernter Clown. Und
das Beste kommt zum Schluss.
Das Beste kommt zum Schluss. Ja, weil über die Rolle des Clowns, da gibt es ja ganz viel. Also man sagt auf der einen Seite die traurige Seite, die fröhliche Seite. Welche Seite hast du als Clown herausgekehrt?
Naja, also für mich ist das, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, so dieses Klischee des traurigen Clowns oder auch des Horror-Clowns. Das sind ja eigentlich, also Clown ist für mich jetzt erstmal ein Komiker, der lustig sein soll. Also danach bewerte ich auch die Qualität eines Clowns, ob er mich zum Lachen bringt oder nicht. Und es gibt natürlich nicht so viele, deswegen hat der Clown vielleicht auch nicht so einen guten Ruf. Aber ich fasse das auch so ein bisschen weiter. Ich würde auch selber sagen, ich bin selber ja auch irgendwie Clown. Nicht nur, weil ich das mal gelernt habe und das früher gemacht habe, sondern ich finde auch das, was ich alles so mache, wenn man das alles so zusammenfasst, bin ich im Grunde ja so eine Art Gaukler. Ne? Also ich mache so verschiedene Sachen, um die Leute zu unterhalten und zu belustigen. Und versuche auch immer, egal ob es jetzt ein Cartoon ist oder eine Parodie, ich versuche immer so eine komische Essenz zu finden, ne, von dem, was ich da tue. Und das tut halt ein Clown auch. Also deswegen bin ich auch Clown heute noch. Und Für mich sind auch Leute wie zum Beispiel Helge Schneider ist für mich ein Clown oder Otto Walkes zum Beispiel. Also es gibt, ich denke das so ein bisschen, ich sehe das ein bisschen moderner vielleicht. Was war die Frage?
Du hast ja auch in deinem Buch Ich bin was, was du nicht siehst, beschrieben, dass die Clownerie dein Humorverständnis geprägt hat. Wie denn?
Na, ich habe als Jugendlicher damals noch zu Schultheaterzeiten, habe ich einen Freiburger Clown, also einen Amerikaner, kennengelernt, der in Freiburg lebte. Der Name war Giorgio Peugeot, ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Der ist auch in Stuttgart häufiger mal aufgetreten, also hier in der Region. Und der hat damals, den habe ich über so einen Workshop kennengelernt und der hat damals eine Gruppe gegründet mit so jungen Talenten und hat die so ein bisschen ausgebildet. Ne? So Learning by Doing war das eigentlich mehr. Und das war großartig, weil das ein ganz toller Mensch war, ein ganz lustiger, toller Clown, also wirklich ein hervorragender Clown. Und da habe ich das dann von einer ganz anderen Seite mal kennengelernt und mich da total in diese, in Anführungsstrichen, Kunst verliebt. Aber es war im Grunde auch, wir waren alles ganz dicke Kumpels, wir mochten uns gerne, wir waren einfach Freunde, wir sind zusammen auf Tour gegangen, haben Gigs zusammen gespielt und sind durch Europa getourt und haben tolle Sachen erlebt. Also es war einfach eine großartige Zeit. Und in dieser Zeit habe ich halt auch so ein bisschen gelernt, so wie meine eigene Komik, mein eigenes Humorverständnis funktioniert und wie ich Leute zum Lachen bringen kann. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich gar nicht in diese Richtung gegangen jemals.
Ja, da gibt's ganz viele begeisterte Schüler, die dann im Internet auch zu seinem Nachruf etwas geschrieben haben. Ich fand einen Satz so schön, da schrieb jemand, er wusste, wie schwer es ist, ein guter Clown zu sein. Und wenn er sagte, wir sind doch alle Idioten, half er uns zumindest über die erste Hürde hinweg. Wie wichtig ist es, mit Selbstironie erstmal das Eis zu brechen?
Also im Giorgios Verständnis und auch in meinem ist es total wichtig. Also ich glaube, du kannst den Beruf nicht ausüben, wenn du dich selber zu ernst nimmst. Und das machen ja auch leider einige, die vielleicht zu eitel sind oder denen es zu sehr um die eigene Darstellung geht. Ein guter Komiker macht sich ja nicht über andere lustig, sondern auch immer irgendwie über sich, also bezieht sich selber mit ein. Deswegen ist es mir auch wichtig bei den Parodien zum Beispiel, dass ich das so ernst nehme und dass ich das nicht nur, ich könnte mir das ja viel leichter machen, so ein bisschen die Stimme nachmachen und guck mal, wie doof der redet oder, ne? Und das möchte ich nicht, weil ich auch irgendwie, ich möchte es schon ernst nehmen. Aber Giorgio war halt einfach so, der hat zum Beispiel auch mal so einen Satz gesagt, da ging es um Preisverleihungen, also sowas wie der Comedy-Preis. Also er meinte, es ist doch eigentlich total unsinnig, dass wir dagegen gegeneinander antreten, wer jetzt der Beste darin ist, sich selber zum Affen zu machen. Und so sieht, also George hat eigentlich gesagt, ja, man muss eigentlich den Idioten in sich finden. Also das, was an einem lächerlich ist und da zu stehen.
Wie sieht denn die Arbeit im Homeoffice bei einem Parodisten aus?
Also ich bin ja generell immer im Homeoffice, weil ich zu Hause meine Rollen einstudiere und mich dann regelrecht einschließen muss, ja, für viele Tage oder auch Wochen mal so. Und dann, ja, sitze ich da wirklich immer für mich und übe meine Stimmen und war auch echt ein bisschen Psycho, glaube ich. Wenn man das von außen so sehen würde, ich habe da so ein Diktiergerät, in das ich dann den ganzen Tag reinspreche und übe dann da meinen Kinski. Und am Anfang war es wirklich so, als ich da neu in Köln die Wohnung hatte, dass dann die Nachbarn dachten, meine Frau und ich, wir hatten Ehestreit, ne, als ich Kinski geübt habe.
Du hast die Nachbarn dann irgendwann vorgewarnt wahrscheinlich.
Ja, ja, irgendwann haben sie verstanden, ach, das ist der diese Rollen nachmacht. Ja.
Deine Frau kommt nicht aus der Branche, Vorteil?
Absolut Vorteil, ja. Also ich meine, gut, wenn es jetzt anders wäre, wäre es auch okay, aber ich finde es immer ganz gut, geerdet zu werden und auch einfach das nicht alles nicht so wichtig zu nehmen. Also wenngleich man auch sagen muss, das ist ja wichtig, jetzt merkt man ja auch gerade, wie wichtig der Stellenwert von Kultur und auch Unterhaltung ist in diesen Zeiten. Und dass es leider nicht unbedingt genug gewertschätzt wird, gerade so von Seiten der Politik, dass da noch viel Bedarf ist. Aber ich für mich persönlich ist es wichtig, dass ich beim Abendessen nicht auch noch dann da ständig drüber sprechen muss, in welcher Sendung ich war und welchen Promi ich kennengelernt habe. Und meine Frau interessiert sich da überhaupt nicht dafür. Also die ist überhaupt nicht starstruck.
Wie sehr kriegst du das mit, die Betroffenen an den kleinen Theatern vor allen Dingen, auch die Menschen, die dort im Hintergrund sind, die Programme schreiben, die Lichttechnik machen, Bühnenarbeiter, wie sehr die betroffen sind? Was erfährst du da?
Ja, also ich habe gute Freunde, die so im Privattheaterbereich sind und die da sehr betroffen sind, wo jetzt dann auch wieder Premieren abgesagt werden und die mitten in der Arbeit alles stehen und liegen lassen müssen oder nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass was momentan halt was halt schlimm ist, ist die psychische Komponente, ne? Was das mit einem macht, wenn man einfach wirklich Angst um die eigene Existenz haben muss und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man Also weil das ja alles auch sehr viel mit Leidenschaft zu tun hat, was wir da machen. Und man hat ja diese Leidenschaft und man möchte ja. Und dann geht es nicht. Also das ist, glaube ich, psychisch und mental eine sehr, sehr große Belastung gerade.
Kann die Kreativität auch drunter leiden? Das ist die Gefahr auf der anderen Seite. Dann gibt es wieder Projekte, wo die Kreativität wächst. Aus Stutensee schreibt zum Beispiel Gabriele Göbel, dass sie dich zuletzt mit Elena Uhlich im Stillen Örtchen gesehen hat. Was war das für ein Projekt?
Also wir waren nicht zusammen auf einem Stillen Örtchen, sondern Elena Uhlich macht so einen ganz lustigen Instagram Live-Chat einmal die Woche, glaube ich, mit prominenten Gästen. Und das ist sehr unterhaltsam und das ist sehr witzig, kann ich sehr empfehlen. Und da war ich auch mal, durfte ich auch zu Gast sein und da macht man ein bisschen Spielchen und talkt und quatscht so ein bisschen. Und das hat sie auch tatsächlich ins Leben gerufen aufgrund des Lockdowns. Da hat sie, was kann ich denn hier von zu Hause aus machen? Und da sind da schon einige über sich hinausgewachsen. Ich persönlich muss allerdings sagen, mich hat es eher so ein bisschen gelähmt. Also mir fehlt dann so, ich brauche so ein bisschen das Treiben um mich herum, um kreativ zu werden, um Ideen zu haben, auch gerade beim Zeichnen. Also wenn ich nur so zu Hause rumhocke und nichts machen kann, dann werde ich eher träge, habe ich gemerkt. Da ist ja auch jeder ein bisschen anders.
Dann danke ich für den lebendigen Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute. Und wir laden auf jeden Fall noch die Zeichnung von Max Giermann auf swr1.de. Dankeschön für den Besuch.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Morgen Vormittag zu Gast Christoph Keplinger. Er hat künstliche und sich selbst heilende Muskeln erfunden und wird der neue Direktor des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Stuttgart.
Schönen Mittag. Nehme ich auch ein paar, bitte.
Ja, ja? Ich
Bauchmuskeln,
könnte
ich
auch
bitte.
Gebrauchen.
Ja.
Eins gehört.